ist Neurodiversity Celebration Week.
Hello!
Und ich möchte einmal diese Woche zum Anlass nehmen, über ein Thema zu sprechen, das auch mir persönlich einfach sehr noch zusetzt, mich sehr, sehr lange sehr eingeschränkt hat. Und dieses Thema ist Masking oder Maskieren. Es wird auch manchmal Camouflaging genannt, in der, ja, vor allem in der Wissenschaft. Und ich möchte über dieses Thema sprechen, weil es einfach wirklich riesige Auswirkungen hat. Auf natürlich das Berufsleben, weil es super viel Energie frisst. Es hat sehr, sehr große persönliche Kosten für Menschen, die so stark maskieren. Und es gibt ganz seltsame Wahrnehmungen dazu. Also es gibt verschiedene Auslegungen davon, ob jetzt eigentlich Masking gut ist oder schlecht und ob es eine Superpower ist oder eigentlich ein Privileg oder eine Schwäche oder ein Fluch oder ein Segen. Und natürlich dann auch ein gewisser Grad an Misstrauen. Ist das jetzt eine Lüge, wenn eine Person maskiert? Ist sie authentisch, wenn sie maskiert? Und in all diese Themen möchte ich heute reingehen, auch zu einem Teil aus meiner persönlichen Betroffenheit, weil ich wirklich weiß, wie wichtig dieses Thema ist, wie belastend dieses Thema ist und was das auch im Arbeitsalltag für Menschen bedeutet, die maskieren. Bevor wir da jetzt aber tiefer reingehen, einmal, ja, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber wir fangen einmal kurz mit der Definition an. Das möchte ich einfach machen, damit wir ein ähnliches Verständnis haben. Und dann werde ich mich aus dieser versucht einfachen Definition vorarbeiten über eine Interview, ich würde jetzt Interviewstudie sagen, eine qualitative Studie. Das heißt, die Menschen, die in dieser Studie teilgenommen haben, werden befragt und können auch offene Antworten geben auf die Fragen. Und in dieser Studie wird dann auch ein bisschen deutlich, warum eigentlich Menschen maskieren, in diesem Fall autistische Erwachsene, und was da die Kosten auch sind, die damit verbunden sind. Und dann gehen wir tiefer rein. Ich erzähle auch von meinen Erfahrungen und dem, was ich aus meiner Arbeit mit Menschen kenne, aus dem Austausch in neurodivergenten Communities. Also, let's go! Einmal Definition Masking. Das bewusste oder unbewusste Verbergen neurodivergenter Merkmale, um sozial dazuzugehören. Dazu gehören zum Beispiel das Antrainieren neurotypischer Mimik, das Vermeiden von Stimming oder das Übernehmen unnatürlicher Smalltalk-Skripte. Masking kann kurzfristig helfen, Konflikte zu vermeiden, führt aber langfristig oft zu Erschöpfung, Identitätskonflikten oder Burnout. Jetzt habt ihr also diese Definition, die ist aus meinem Buch. Ich hatte versucht, auch im Buch eben einige Dinge schon mal so allgemein sprachlich wie möglich zu definieren, damit jede Person das versteht. Ich glaube nicht, dass mir das überall gelungen ist, aber das einmal eben, warum diese Definition vielleicht auch noch gar nicht so genau beschreibt, was eigentlich, wie man sich das jetzt vorstellen kann, wenn jemand maskiert und wie viel das eigentlich umfasst. Deswegen dazu jetzt die Studie, die ich wirklich, ich habe die auch beim Verfassen des Buchs gelesen und benutzt und habe die auch schon eigentlich seit meiner eigenen Diagnose auch und Selbsterkenntnis über meine Neurodivergenz selbst sehr gerne immer wieder einfach reingeguckt, weil es mir so ein Gefühl gegeben hat davon, dass es eine universelle Erfahrung ist, die ich hier mache mit meiner Vergangenheit auch. Und möchte diese Studie, die ist von Cage, ist, also Alice, wie sage ich den Namen? Gute Frage. Ich recherchiere das einmal. Ich möchte den Namen richtig aussprechen. Ich habe hier einen Laptop. Da können wir das machen. Moment, bin super vorbereitet. Jetzt habe ich einmal kurz recherchiert, wie man den Namen ausspricht. Ich möchte das richtig machen. Also, diese Studie ist von Ailey Cage und Zoe Troxell-Whitman. Und es ist eben eine qualitative Studie, ein Paper, bei dem 262 autistische Menschen befragt wurden zum Thema Camouflage. Und jetzt wurden in dieser Studie eben verschiedene Themes oder so übergeordnete Themen zusammengefasst, zu denen sich diese vielen, vielen Antworten zuordnen lassen. Und die drei häufigsten möchte ich einmal erklären. Ich werde das jetzt direkt übersetzen von Englisch auf Deutsch. Die Studie werde ich verlinken, also ihr könnt auch gerne nochmal selbst nachlesen. Und jetzt aber für den Sinn dieses Podcasts werde ich das eben auf Deutsch machen, damit das alle direkt versteht. Also Theme, Thema 1, um reinzupassen und als neurotypisch in einer neurotypischen Welt rüberzukommen. Beispielzitate für diese Kategorie. Weil die Gesellschaft erwartet, dass du dich wie eine neurotypische Person verhältst. Oder auch, zweites Zitat, um Situationen so schmerzfrei und so schnell wie möglich hinter mich zu kriegen. Schon mal keine guten Begründungen, ne? So das eigene Fühlen und Denken komplett auszublenden. Aber okay, wir machen weiter mit Thema 2. Tja, jetzt weiß ich nicht, wie man das übersetzt. Thema 2, um Feindseligkeit und Mobbing von anderen zu vermeiden. Und na, das ist keine unbegründete Angst, denn die Zitate auch aus dieser Kategorie belegen auch. Zitat 1, um mich selbst vor Gewalt, Einschüchterung, Mobbing und Belästigung zu schützen. Das passiert nämlich mehr, wenn ich out, also mich zeige, als autistisch, als wenn ich es nicht tue und die anderen es nicht wissen. Zitat 2. Um zu vermeiden, dass Menschen mich mobben und sich über mich lustig machen, was ich beides erlebt habe, wenn ich nicht maskiere. Ja, ich mache nochmal weiter mit Thema 3 und ordne das gleich alles ein. Also Thema 3 der häufigsten Aussagen. Ich habe Befürchtungen, wie ich rüberkomme, wenn ich nicht maskiere. Zitat 1 dazu zeigt auch schon, wie komplex dieses Thema ist und dass es eben nicht immer nur unbedingt um das Gegenüber geht und ob ich mich mit dem Gegenüber sicher fühle oder nicht. Denn das Zitat ist, weil meine Ehefrau sich dann weniger schämt, mit mir gesehen zu werden. Und Zitat 2, als Elternteil möchte ich kompetent vor LehrerInnen oder anderen Eltern rüberkommen. Ja, na, wie wäre das jetzt? Ne? Also was ich glaube, ich alle kennen, ist, wenn ich zur Bank gehe, in eine Bankfiliale, gibt es auch noch, dann ist das da immer so ruhig. Es ist immer förmlich. Die Menschen sind meistens auch so eher schicki gekleidet, haben meistens einen Anzug an und wird gesiezt. Wenn ich bei H&M an die Kasse gehe, dann werde ich inzwischen auch geduzt. Ich werde an vielen Stellen einfach geduzt inzwischen. Die Leute ziehen sich an, wie sie möchten, was ich persönlich auch cool finde. Aber ne, das also einmal zum Thema Maskieren. Es ist also normal, dass wir uns in bestimmten Situationen situationsangepasst verhalten, dass wir unsere Kommunikation ein bisschen verändern, dass wir unser Vokabular verändern. Wenn ich jetzt im Bewerbungsgespräch sitze, spreche ich natürlich anders, als wenn ich mich mit FreundInnen unterhalte und vielleicht, keine Ahnung, gerade über irgendeine Serie lache oder so. Es ist also etwas sehr Verbreitetes, dass Menschen sich ihrer Umgebung, ihrer Situation, ihrem Gegenüber zu einem gewissen Grad anpassen. Das hat auch viel mit sozialen Normen zu tun, mit Erwartungen. Maskieren jetzt, das, was ihr gerade gehört habt, spielt in einer ganz anderen Liga. Das ist eher ein, kann ich überhaupt akzeptiert werden als Mensch? Mit der Art, wie ich kommuniziere. Und da ist nicht gemeint, dass wir loslaufen und andere Leute beleidigen oder dass wir nur über uns sprechen und gar nicht auf andere Menschen achten. Das kann auch passieren, hat aber meistens einen anderen Grund als nur irgendwie Desinteresse oder dass jemand einem egal ist. Das ist ein anderes Thema. Maskieren spielt aber in einer komplett anderen Liga, was das angeht. Wenn ihr das so hört, diese Beispiele, dann wird ja hoffentlich auch schon klar, dass Maskieren eben keine Manipulation ist, sondern dass tatsächlich Schaden entsteht, wenn Menschen das nicht tun. Und auch das ist belegt. Wir haben ausreichend Studien, also wirklich auch inzwischen viele Studien, die zeigen, dass Menschen schlechter bewertet werden aufgrund von wirklich minimalen, kurzen Momenten der Wahrnehmung. Wir wissen, dass autistische Menschen zum Beispiel in Interviews schlechter bewertet werden, sobald Mimik oder Tonalität mit dabei sind. Sobald nur der Text dasteht, geht's noch irgendwie, aber alles andere wird unterbewusst mitbewertet. Wir haben in dieser Studie auch gesehen und wir hören das auch wirklich durch die Bank weg von Menschen, die also in diesem Fall jetzt autistisch sind oder auch generell neurodivergenten Menschen, wenn denen zugehört wird, werden die alle von solchen Erfahrungen erzählen können. Und ja, Mobbing ist immer scheiße, ja, ganz ehrlich. Es ist schlimm, wenn Menschen gemobbt werden und Mobbing passiert aus den wirklich traurigsten Gründen. Also es geht da um ganz viele Diskriminierungsstrukturen, ja, es geht aber auch um, manchmal sind das dann Situationen, die irgendwie passieren, jemand läuft in den Posten rein und dann ab sofort wird man irgendwie dafür gemobbt. Gibt ganz viele, viele, viele Gründe. Wir sprechen also gar nicht darum, jetzt einzelne individuelle Mobbing-Erfahrungen weniger schlimm zu machen, sondern es geht hier gerade darum, dass eine gesamte Gruppe von Menschen aufgrund ihres Seins Mobbing-Erfahrungen machen, beleidigt werden, Gewalt ausgesetzt werden, psychischer und auch körperlicher Art. Das sind also reale Schäden, die passieren, wenn Menschen ihr Verhalten nicht grundlegend auf diese Leseart anpassen, die andere Menschen, neurotypische Menschen, erwarten. Und wenn wir uns jetzt die Studie nochmal zur Hand nehmen, ich mache das für euch netterweise, dann möchte ich einmal nochmal sprechen darüber, welche Kosten da mit einhergehen. Was nämlich passiert, je mehr Menschen maskieren, sind deutlich erhöhte Level an Depression, Stress und Angststörungen. Das sind psychische Krankheiten, die dann on top kommen. Also eine Neurodivergenz ist ja erstmal keine psychische Krankheit, sondern halt einfach eine veränderte Entwicklung, veränderte Wahrnehmung. Wenn ich dann aber mit solchen Kompensationsmechanismen anfangen muss, um überhaupt noch zuzugehören, ist es auch nachgewiesen, dass auch allgemein Diskriminierungserfahrungen zu Depressionen führen und dann auch zum Tod durch diese Depression, also dem Tod durch Suizid. Das ist ernst zu nehmen, das ist ein Gesundheitsthema, es ist ein gesellschaftlich unglaublich wichtiges Thema, weil nun mal rund ein Fünftel der Menschen ist durch dieses sich verstecken müssen gefährdet in der eigenen Gesundheit, ohne dass das eigentliche eigene Verhalten Schaden anrichten würde. Das ist eine Übersetzungsleistung, die konstant stattfindet, an der sich Menschen ihrem Gegenüber anpassen, damit das Gegenüber sie besser versteht. Und da nehme ich jetzt auch noch mal gerne ein Beispiel aus dem Urlaub. Ne? Wenn ich in den Urlaub gehe, dann lese ich vielleicht mal irgendwie kurz vorher noch, ob es irgendwelche kulturellen Unterschiede gibt, die ich beachten muss, irgendwelche No-Gos oder Faux-Pas, Dinge, die ich vielleicht als Touristin tun könnte, die dann mein Gegenüber verärgern oder respektlos rüberkommen. Das machen neurodivergente Menschen die ganze Zeit. Das heißt, ich versuche einerseits konsistent zu sprechen. Ich versuche nicht so oft die Themen zu wechseln. Ich nehme meine Medikamente, damit ich auch ja wirklich beim Thema bleibe. Ich übe. Manche Menschen machen das vor dem Spiegel, manche machen das einfach in den Situationen, wie sie Blickkontakt halten können und übergehen da sogar körperlich, also wirklich körperliche Gefühle von auch Schmerz. Das kann wirklich schmerzen, Menschen in die Augen zu gucken. Oder sie suchen sich andere Strategien, dass man so hier hinguckt oder dahin. Also so zwischen die Augen, auf den Nasenrücken oder auf die Stirn kurz drüber, weil das dann nicht so deutlich unterschieden werden kann vom Gegenüber, aber dann der Schmerz körperlich nicht da ist, wenn ich nicht wirklich in die Augen reingucken muss und ich dann vielleicht sogar noch zuhören kann und wirklich verarbeiten kann, was mein Gegenüber sagt. Also Menschen entwickeln so ganz, ganz viele Kompensationsstrategien. Und das geht nur in die eine Richtung. Wenn ich mir das jetzt in einem diplomatischen Kontext vorstelle, ja, wir haben jetzt also zwei Delegationen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten, die aufeinandertreffen. Jede dieser Delegationen wird Dinge gelernt haben, um der anderen Delegation ein bisschen entgegenzukommen, was die Kultur angeht. Die haben dann vielleicht gelernt, wie man eine Begrüßung richtig ausspricht. Die haben vielleicht Bitte und Danke in der jeweiligen Sprache gelernt, haben bestimmte Körperhaltungen gelernt und also Bewegungen, die man ausführen sollte, ob das jetzt eine Verbeugung oder ein Knicks ist, wenn ich jetzt an so Klischee-Dinge denke. Und das ist was Gegenseitiges und das passiert eben sehr, sehr wenig in diesem kulturellen Paar von neurotypischen Menschen und neurodivergenten Menschen, weil wir hier über Normen sprechen, die sich entwickelt haben. So, das lasse ich einmal jetzt kurz sacken. Mir war wichtig, das einmal einzuordnen in wie, ne, was passiert ja eigentlich gerade, wenn maskiert wird auf einem soziopolitischen Kontext, was passiert auf dieser Ebene. Und jetzt möchte ich aber nochmal darüber sprechen, wirklich, was es heißt, wenn ein Mensch maskiert im Arbeitskontext und warum es eben nicht damit zu tun hat, ob ich jetzt authentisch bin oder nicht. Also wie schon eingangs erwähnt, die Menschen, die jetzt den Podcast auch anschauen auf YouTube, die werden sehen, dass ich mit einer Jogginghose auf der Couch sitze. Und die Jogginghose ist da jetzt schon das ist ein Teil dessen, wie ich mein Masking ablege, zu Hause zumindest. Das heißt, ich trage Kleidung, die einfach nur bequem ist, die nicht unbedingt gut aussieht oder irgendwie perfekt sitzt, wie auch immer. Sondern es geht um Kleidung, die mich nicht sensorisch reizt, die mich nicht nervt. Mir war zum Beispiel wichtig, dass ich Taschen habe, damit ich mein Handy da reinpacken kann und irgendwie ein Labello oder so. Und im Arbeitskontext wäre das für mich schon ein Maskieren, dass ich Office-Kleidung trage. Weil ich irgendwie andere Kleidung tragen muss. Erstmal per se ist mir das dann auch, was vielleicht auch schon klar wird, ne, es ist mir eigentlich egal, wie das aussieht. Ich mag Mode, also ich habe durchaus auch, ne, ich bin eher visuell veranlagt. Ich mag Dinge, die hübsch sind und schön aussehen und mir macht es auch voll Spaß, Outfits zusammenzustellen. Nur leider ist es ja so, dass dann meistens die schicken Outfits auch irgendwie unbequem sind. Also wenn ich jetzt an hohe Schuhe denke, super unbequem, nur Fußschmerzen danach, ja. Ich habe auch andere Dinge, wenn dann Kleidung sehr eng anliegt, zum Beispiel, dass mir dann schlecht wird. Das ist egal, wo die eng anliegt, das können die Socken sein, das kann ein T-Shirt sein, wie auch immer. Aber mir wird dann halt schlecht, wenn mein Körper sagt, das passt nicht. Und das lässt sich abtrainieren. Aber dieses Abtrainieren heißt nicht, dass die Reize weg sind, sondern nur, dass ich die mehr ignoriere. Ich lerne, meine körperlichen Signale zu ignorieren und das ist auch Maskieren. Ich lerne also, wenn ich da sitze im Büro mit einer Hose, die mir viel zu eng ist, die mir im Bauch einschneidet und ich eigentlich die ganze Zeit merke, so, boah, ich habe jetzt langsam, mir tut es halt echt weh. Wenn ich die Hose abnehme, merke ich, dass ich Abdrücke habe, vielleicht sogar, oder dass ich Rückenschmerzen habe, weil der Bund mir eine andere Haltung, Körperhaltung gegeben hat. Das sind Dinge, die versuche ich dann beim Arbeiten mir nicht anmerken zu lassen. Das ist, stellt euch vor, ihr habt Kopfschmerzen, super Kopfschmerzen, und es will irgendwie eine Person dreimal die gleiche Sache von euch und dann, ihr seid immer noch freundlich und nett, müsst irgendwie noch den Arbeitstag fertig kriegen und dann könnt ihr heim und euch erholen. Und jetzt stellt euch aber vor, ihr habt jeden Tag Kopfschmerzen und ihr müsst jeden Tag, nicht mit nur noch eine Stunde, sondern jeden Tag von Anfang an mit diesen Kopfschmerzen nett sein. Das ist übrigens auch ein, hier kurzer Wink, hallo an alle Menschen mit chronischen Schmerzen. Auch das ist was, was viel zu wenig wertgeschätzt wird, wie Menschen eigentlich mit chronischen Schmerzen konstant eigentlich netter sind, als andere Menschen das wären, wenn sie die gleichen Schmerzen hätten. Das ist so einmal hier ein kurzer Shoutout. Aber mein Beispiel in diesem Fall soll sein und euch klar machen, dass dieses, ich bin trotzdem nett und ich reguliere mich die ganze Zeit, reguliere den Schmerz weg, das ist was, bei dem ihr konstant maskiert, was eigentlich los ist. Und dann sprechen wir bei der Arbeit darüber, so, ja, die Leute sollen sie selbst sein können. Wir möchten, dass hier ein Safe Space ist. Wir möchten gutes Gesundheitsmanagement und so weiter. Und natürlich, wenn du krank bist, bist du krank und ne, erhol dich erstmal, bla bla bla. Das trifft nicht zu auf die Dinge, bei denen Menschen maskieren. Wenn ich sage, das ist nicht gesund für mich, die Kamera anzumachen in jedem Termin, ist es nicht gesund für mich, dich in die Augen zu gucken beim Sprechen. In einer Organisation, die schon sehr weit ist, was Neurodiversität und Vielfalt und Inklusion angeht, die wird das können. Da finden Schulungen statt. Ja, es wird weitergebildet. Es gibt immer wieder auch eine Wiederholung der Awareness-Trainings. Es gibt Keynotes und so weiter. Es gibt Coachings, wenn es irgendwo in einzelnen Teams noch nicht so angekommen ist und die Menschen da so merken, dass sie da persönliche Probleme haben, wenn jemand sich anders verhält. Da kann das schon sein, dass es schon funktioniert. Aber in vielen, vielen Teams ist es gar kein, ist es nicht möglich, über sowas zu sprechen. Da wird statt ins Gespräch zu gehen, das direkt gewertet, als die Person lügt vielleicht. Die Person ist nicht ehrlich, sie ist schüchtern, sie ist nicht selbstbewusst, wie auch immer, ist respektlos, sie ist irgendwie nicht beim Thema. Es gibt so viele Auslegungen dazu und dann fängt, wir lesen dann auch unsere Bücher zu Kommunikation, wir sind in Kommunikationstrainings. Das Wissen ist ja da im Internet über neurotypische Standards. Und dann lernt man, ja, Menschen werden ernst genommen, wenn sie jemandem in die Augen schauen. Du wirst ernst genommen, wenn du die Worte, die du sagst, gut betonst. Du wirst viel netter angenommen, wenn du lächelst, während du sprichst. Und überhaupt, also die Stimmmelodie zu verändern und die Lautstärke zu verändern, das sind alles ganz wichtige Dinge, wie du deine Worte betonst, wie du mit Gestik umgehst, wie du deinen Körper trägst, ob du aufrecht stehst, ob du die Arme verschränkst, ob du... Und so weiter und so fort. Es gibt x Dinge, die wir also lernen können über soziale Erwartungen. Und das, die Hälfte davon, ganz ehrlich, ich habe langsam den Eindruck, die Hälfte unserer Gesellschaft, die macht das aber alles mit, weil ich habe das halt so gelernt. Top. Top, wenn wir uns selbst Normen aufsetzen, die eigentlich anstrengend sind für alle. Und dann machen wir das einfach alle mit. Und dann sagen wir, wenn jemand das nicht macht, so jetzt bist du, aber du bist jetzt falsch. Ich finde das zwar eigentlich auch, ich verstehe gar nicht, warum wir das alle so machen, warum ich nicht meine Hände in den Hosentaschen haben kann, wenn ich da stehe, mir ist halt immer kalt, aber ja, ich habe auch gelernt, das wirkt verschlossen, deswegen mache ich es halt nicht und ja, cool, wenn du das jetzt machst, dann bist du aber verschlossen, das habe ich so gelernt, dass das so ist. Das heißt, dieses Wissen, was wir uns aneignen über gute Kommunikation, ne? Wie gesagt, ich bin Kommunikationswissenschaftlerin, ja, ich liebe Kommunikation und wirklich Psychologie und bin zertifiziert auch als Coach. Ja. Ich weiß genug Theorie über diese Themen und gerade deswegen und mit meiner Perspektive über Neurodivergenz, die Dinge, die wir lesen über gute Kommunikation und zwischenmenschliche Beziehungen und das Aufbauen von Beziehungen, die dürfen wir auch in Frage stellen. Weil erst dann merken wir auch, was ist jetzt hier gerade wirklich zielführend für das Gesprächsthema, für den Inhalt, für das Ziel, auf das wir arbeiten möchten. Und was ist vielleicht einfach eine Norm, die wir gerade einhalten und die Menschen schadet? Weil wenn ich mir jetzt überlege, ich habe hier eine Norm, dass ich irgendwie Menschen in die Augen gucken soll. Und in vielen Gesprächen wird das wichtiger als der eigentliche Gesprächsinhalt. Das heißt, ich kann die besten Argumente haben. Ich kann erklären, dass mein Vorhaben günstiger ist. Es ist weniger risikobehaftet. Es ist schneller umsetzbar. Es ist wissenschaftlich fundiert, ja. wenn ich dabei den Leuten nicht in die Augen gucke, wenn ich dabei stottere, wenn ich sage, wenn meine Präsentation nicht hübsch genug ist, dann kann es sein, dass diese Idee trotzdem nicht genommen wird, weil Menschen über diese Reize funktionieren viel. Das ist einfach ein Thema, da möchte ich sensibilisieren, weil ja, Masking is a bitch. Also wirklich, es dient keinem anderen Zweck, als diese sozialen Erwartungen einzuhalten. Es ist einfach nur der Versuch, beim Gegenüber die richtigen Emotionen oder überhaupt zumindest nicht die falschen zu wecken, nicht was zu kommunizieren, was ich eigentlich gar nicht kommunizieren möchte, was in meinem Kopf gar nicht ist. Ich kann super interessiert sein an einem Thema, wenn ich eine Doku gucke zum Beispiel. Ja, ich gucke mir eine Doku an und bin nebenher am Handy und, keine Ahnung, scroll durch Pinterest oder so. Das kann eine Methode für mich sein, dem Inhalt besser zu folgen, weil mein Gehirn vielleicht gerade einen Gegenstimulus braucht. Und dass, wer das alles nicht weiß, also wenn diese Dinge nicht bekannt sind über menschliche Verarbeitung oder die Vielfalt menschlicher Verarbeitung, dann wäre es sehr, sehr gut, auch keine Urteile zu fällen darüber, was eine Person vielleicht gerade meint. Weil die Chancen stehen hoch, dass vielleicht einfach Wissen fehlt darüber, wie Menschen verarbeiten. Hier, dann Stimming zum Beispiel. Ja, ich habe einen Stimming-Ring einmal in die Kamera gehalten. Das ist so ein kleiner 3D-gedruckter Ring mit einem drehbaren Ring auf dem Ring. Das ist super praktisch für mich, um daran rumzuspielen, ohne dass es gemerkt wird. Aber auch das ist dann sofort eine Wertung. Wenn ich mir vorstelle, ich stehe irgendwo vorne und halte einen Vortrag und diese Hand ist sichtbar, wie ich das mache, es wird sofort als nervös gewertet. Und dann ist die nächste Frage, ja, warum ist es dann schlimm, wenn wir nervös sind? Auch hier stoßen wir sofort wieder an eine Norm ran. Ja, Menschen auf der Bühne haben souverän zu wirken und sollen nicht nervös sein. Und dann lesen wir hinterher auf LinkedIn Beiträge von, oh ja, ich war so nervös. Und die Menschen, die in den Kommentaren dann sagen, so, ja, ist ja ganz normal, nervös zu sein und ein bisschen Lampenfieber. Aber auf der Bühne jemanden nervös zu sehen, ist dann nicht in Ordnung. Und ja, ich habe das Gefühl, ich habe wieder einen Faden verloren. Das scheint jetzt hier so ein Muster zu sein in dem Podcast, aber ist auch okay. Gut, also Masking. Ihr habt jetzt gehört, dass Masking aus einem großen Leidensdruck passiert, aus vielen negativen Erfahrungen und dass diese negativen Erfahrungen auch mal wieder auftreten. Das ist ja nicht so, dass Menschen das nicht probieren. Ne? Man versucht, das ist auch ein Thema in der Arbeit mit vielen Einzelpersonen, mit denen ich zusammenarbeite im Coaching und auch jetzt eben in diesem Focus Forward Format, ist das ganz oft ein Thema, dass Menschen sagen, ich möchte eigentlich weniger maskieren, weil es ist einfach nicht machbar. Es ist nicht machbar auf Dauer, meine Bedürfnisse so konstant den ganzen Tag zurückzustellen, weil ich bin dann einfach kaputt. Ich kann nichts tun. Ich habe eigentlich keinen Lebensinhalt, außer für andere Menschen irgendwie so mich darzustellen, wie sie das von mir wünschen. Und wenn ich das aber nicht tue, dann ist das kein, oh yeah, Slay Queen, ja, also cool und geh deinen Weg und voll wichtig, dass du für deine Individualität einstehst, sondern dann ist es ein, oh, du hast auf meine Nachricht nicht einfühlsam geantwortet, dann ging es plötzlich um dich oder ja, nee, das hat uns nicht so überzeugt und irgendwie hast du nervös gewirkt und das hat uns den Eindruck gegeben, dass du gar nicht so genau weißt, wovon du sprichst. Und dann passiert Isolation, Diskriminierung, Benachteiligung, es wird Teilhabe weniger, ich habe weniger Zugänge zu Jobs, finanzielle Sicherheit und damit, das ist eine Kettenreaktion, ja, also wenn ich sozial ausgegrenzt werde, wenn ich finanziell Schwierigkeiten bekomme, dann geht es tendenziell nur noch weiter runter, die Angst wird größer, das heißt, der Zwang zu maskieren wird auch wieder größer und dann ironischerweise und auch wirklich nervigerweise, wird Maskieren schwieriger für Menschen, je gestresster sie sind. Jetzt gebt euch das doch mal. Ja, also ich bin gestresst, weil ich sozial ausgegrenzt werde, wenn ich nicht gut genug maskiere. Und um gut genug zu maskieren, muss ich aber ruhig genug sein. Das beißt sich doch vorne und hinten. Mein Tipp ist für Einzelpersonen immer deswegen, einerseits, Maskieren ist unglaublich schädlich. Also wir haben hier Zahlen von Depressionen, Stress, Angststörungen, die durch Maskieren auftreten. Ganz abgesehen davon, dass man sich sozial nicht zugehörig fühlt, wenn man sich die ganze Zeit selbst versteckt und verstecken muss. Das also zum einen, das muss klar sein, dass Maskieren dem sozialen Zusammenhalt dient. Es ist eigentlich ein Tool, um gesellschaftlich akzeptiert zu werden überhaupt. Auch wenn die Alternative gar nicht gesellschaftsschädlich wäre, sondern einfach ungewohnt. Das steht auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite steht aber auch, dass ich das Ablegen von Maskieren so schlimm anfühlen kann. Also diese Situation weniger zu maskieren, vielleicht nicht konstant in die Kamera zu lächeln, sondern auch mal einfach ernst zu sein, während man zuhört, in einem Meeting, wie auch immer. Das ist super scary. Das ist angsteinflößend, das ist eine Veränderung. Das gesamte Nervensystem schreit eigentlich die ganze Zeit, es ist nicht safe, es ist nicht sicher. Gleich passiert was, du wirst jetzt schlechter bewertet und es kann ja auch wirklich passieren. Und hier setzt jetzt aber die Awareness-Arbeit ein, die auch ich mache. Wenn Menschen das wissen und wir bewegen uns dahin, dass Menschen, wie auch du jetzt im Podcast hier, dass Menschen zuhören und dazulernen, was es heißt, wenn jemand vielleicht keinen Augenkontakt hält. Die merken so jetzt, ich habe irgendwie ein schlechteres Gefühl gehabt nach dem Gespräch mit Dienstleister in ABC oder im Bewerbungsgespräch ABC. Und das dann nicht dabei zu belassen, sondern sich zu fragen, warum eigentlich? War das vielleicht wirklich, dass die Person nicht so viel gelächelt hat, wie ich mir das jetzt in einer Kundenservice-Rolle vorgestellt hätte? Und ist das wirklich ein Ausschlusskriterium? Oder kann das halt auch anders gelesen werden als die Person, die die Dinge sehr ernst nimmt zum Beispiel und sofort sehr, sehr tief in den Gedanken beim Gegenüber ist und mitdenkt. Wir haben also auch immer mehr Menschen, die wirklich versuchen, diese Bias, diese Vorurteile bei sich selbst zu bemerken und nicht so daraufhin Menschen zu beurteilen und einzuschätzen, sondern die dann eben auch sagen, okay, nee, das, ich kenne das Thema vielleicht, ich habe davon schon mal gehört und jetzt überlege ich mir mal, ob das vielleicht einen anderen Grund haben könnte, dass die Person sich so verhalten hat und dass es gar nicht persönlich gemeint war. Das heißt, maskieren ist ein Tool, was uns leider sehr, sehr schadet. Maskieren ist auch ein Tool, was wir gar nicht immer bewusst einsetzen können, wo wir gar nicht bewusst die Grenze ziehen können zwischen maskiere ich jetzt eigentlich gerade oder ist das echt, weil es ist inzwischen nach 30, 35, 40, 50 Jahren so drinnen, diese Anpassung an bestimmte Normen, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich machen würde. Und dann kommt auch sehr oft die Frage, bin ich vielleicht eigentlich ein Arschloch, weil mir Dinge nicht so wichtig sind wie anderen Personen, weil ich halt tatsächlich vielleicht irgendwie ein Thema, das mir jemand erzählt, interessiert mich halt vielleicht tatsächlich nicht so und dann würde ich halt eigentlich lieber über ein Thema sprechen, was uns beide interessiert. Und das ist ja erstmal nicht falsch. Trotzdem ist Masking dann, dass ich erstmal auf das Gegenüber eingehe und nochmal Fragen stelle und wie war das für dich und was habt ihr dann gemacht und wie auch immer. Das darf sein, also es darf sein, dass so eine Art von Anpassung stattfindet, weil wie gesagt, das ist auch was einfach Grundlegendes, Menschliches, dass wir uns situationsbedingt anpassen. Es ist was sehr Praktisches, aber es ist halt wirklich sehr, sehr kritisch, wenn es konstant passieren muss und in allen Lebensbereichen eigentlich, es sei denn, ich bin ganz alleine, nur mit mir und niemandem sonst. Und ganz ehrlich, also wer will denn das? Wer möchte denn das bitte, dass das Gegenüber konstant eigentlich 70% der eigenen Energie darauf aufwendet, irgendwie zu wirken? Das ist doch Quatsch. Also wir sprechen doch über Belonging bei der Arbeit. Warum sprechen wir dann nicht mehr über Masking? Und sensibilisieren dafür, dass wenn sowas passiert, die Leute richtig reagieren können, besser reagieren können. Das heißt nicht, dass Menschen ihre Maske, also ihr Masking sich aus- und abgewöhnen müssen. Das kann auch sein, dass es nicht möglich ist, dass es sich nicht sicher anfühlt und das nur noch mehr destabilisiert, wie gesagt. Aber es wäre schon mal ein riesiger Win, wenn kein negatives Feedback kommt jedes Mal, wenn eine Person gerade nicht maskiert oder nicht maskieren kann. Wenn ich im Stress bin und mein Ton dann halt irgendwie anders klingt, als eine Person das möchte, wenn ich halt irgendwie einen scharfen Ton drauf habe und die Person das nicht als grundsätzliches Urteil nimmt, sondern weiß, okay, die Person war jetzt gerade gestresst, jetzt hat sie eben nicht noch Hallo, bitte, danke gesagt, sondern nur, ich brauche ABC. Und das kann auch, ja, das kann auch thematisiert werden mit, mir wäre das wichtig im Stress, bla bla bla, dass wir irgendwie noch so und so miteinander sprechen. Da kann man Lösungen suchen, die für beide funktionieren. Wenn mir das jemand sagen würde, so, hey, es ist voll der Stress und ich hätte gerne, dass du dann immer noch lächelst und nett bist und mir noch die Frage nach meinem Wochenende stellst, würde ich auch sagen, so, kann ich dir nicht versprechen. Kann ich dir ganz ehrlich, kann ich dir nicht versprechen, weil die Chancen stehen gut, dass ich dann noch wütender bin. Also, dass ich dann so noch gestresster bin, weil ich jetzt Gefühlzeit verschwenden muss damit, noch irgendwelche Konventionen einzuhalten, die keinem Ziel dienen. Und dann, jetzt kommt wir nämlich an die Brücke zwischen neurodivergenten Menschen, neurotypischen Menschen. Das Ziel solcher Dinge ist sehr unterschiedlich für mich und für eine andere Person. Für die neurotypische Person kann es sein, sehr wohl dient das einem Ziel. Nämlich, dass ich weiß, dass unsere Beziehung in Ordnung ist, dass ich einen guten Einstieg habe, dass ich weiß, dass wir so eingegroovt sind irgendwie, dass wir jetzt miteinander sprechen. Für mich wäre das eine, ist doch klar, also ich schreibe dir doch, sonst ich würde dir nicht schreiben, wenn ich nicht in Beziehung mit dir treten möchte. Aber das Bedürfnis dahinter, das können wir thematisieren und sagen, okay, gut, wenn das, also ne, das ist dir wichtig zu wissen, dass ich mit dir in Beziehung treten möchte. Deswegen willst du, dass ich erst nach deinem Wochenende frage zum Beispiel. Und das passt aber vielleicht für mich nicht. Und dann lassen sich alternative Lösungen finden. Zum Beispiel, dass ich irgendwie an einer anderen Stelle mal schreibe oder dann danach schreibe, wenn ich meinen Stress in diesem Stressmoment erst mein Anliegen loskriegen konnte und dann überlege ich mir vielleicht, ach, weißt du was, ich überlege mir dann immer noch ein nettes GIF, was mir zu dir einfällt oder irgendein Insider oder vielleicht können wir uns auf ein Emoji einigen, was uns beiden so sagt, so hey, unsere Beziehung ist okay, ich möchte jetzt aber einmal dieses Thema schnell klären im Arbeitskontext, bitte. Da kann man kreativ werden und da geht es dann eben darum, nicht zu schauen, was ist jetzt, was bist du jetzt und was bin ich jetzt und das clasht irgendwie, sondern zu schauen, wie können wir das gemeinsam lösen, mit den Bedürfnissen, die unter unserem Handeln liegen. Und das lohnt sich auch im Arbeitskontext. Weil, wie gesagt, maskieren ist Energiefresser hoch 10. Es entsteht kein echtes Gefühl von Belonging oder Verbindung dadurch, dass ich maskiere mit einer anderen Person. Das macht eher die Distanz noch größer, weil ich nicht ich sein kann. Jetzt hoffe ich, ich habe das für euch so erklärt, dass ihr heute rausgeht aus dieser Folge mit dem Wissen, was Masking ist. Grob. Also es kann Blickkontakt sein, ne? Zum Beispiel, das hatte ich jetzt ein paar Mal erwähnt, oder auch bestimmte Gesprächsmuster. Und aber auch, dass Masking nicht inhärent schlecht oder gut ist für die Umgebung, sondern dass es vor allem ein sehr persönliches Thema ist und Personen das nur für sich alleine lösen können. Und aber auch das nur, wenn die Umgebung das erlaubt. Checkt ihr? Ja, cool. Gut, in der nächsten Folge, das möchte ich jetzt noch ankündigen. Die nächste Folge wird die erste Folge mit einer Gastperson. Und ihr habt mir auch schon so einzelne Dinge geschickt in meinem digitalen Briefkasten. Es wäre super, also ich würde mich wirklich total freuen, wenn ihr Fragen habt rund um Neurodiversität, den Umgang damit, Erfahrungen, die neurodivergente Menschen machen. Oder eben auch, wenn ihr als neurodivergente Menschen Dinge habt, wo ihr denkt so, sag mal, HR, was wollt ihr eigentlich von mir in Situation ABC? Oder hey, wie gehe ich eigentlich damit um in einer Teamsituation, wenn XYZ passiert? Schickt mir diese Fragen, bitte, bitte und gerne. Und nächstes Mal geht es aber dann erstmal um eine Station früher, weil wirklich sehr, sehr viele neurodivergente Menschen bleiben lange auf dem Arbeitsmarkt ohne Beschäftigung, eben aus den Gründen, die ich jetzt auch schon angerissen habe. Also es gibt auch da zum Beispiel in der UK ganz viele Studien, dass Menschen nicht in Jobs reinkommen oder nicht bleiben können und zwar nicht wegen fachlichen Kompetenzen oder selbst also sozialen Kompetenzen in Anführungszeichen, sondern weil sie gemobbt werden, weil die Strukturen nicht inklusiv sind, weil kein Wissen da ist zu Unterschiedlichkeit, zu unterschiedlicher Kommunikation, wie ich damit überhaupt umgehe, wenn jemand anders kommuniziert als ich, wie ich solche vermeintlichen Konflikte früh löse, bevor sie zum tatsächlichen Konflikt werden. Und deswegen spreche ich beim nächsten Mal mit einer auch sehr guten Freundin von mir, die arbeitet in einer Maßnahme auch, vom Jobcenter, da geht es um die Integration von Menschen in verschiedene Berufe, also die Menschen werden da unterstützt im Kompetenzaufbau und werden dann auch begleitet rund um eben den Austausch mit dem Jobcenter, mit der Arbeitsagentur, der Jobsuche und auch da sind immer wieder neurodivergente Menschen unterwegs und ich werde mit ihr eben ein bisschen darüber sprechen, wie das eigentlich ist, so was sind so die Dinge, die die Menschen beschäftigen, womit kommen die aus ihren Vorbeschäftigungen oder womit gehen die eigentlich rein, wenn sie keine Beschäftigung finden? Vielleicht ist es sogar der erste Job, der gar nicht gefunden wird. Was sind seit die Muster, die diese Menschen umtreiben? Und dann können wir eben auch darüber sprechen, was vielleicht auch auf der Unternehmensseite getan werden kann, um hier zu unterstützen. Und letztlich auch die Arbeitsagentur und auch das Jobcenter können natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt vermitteln. Und deswegen sehe ich auch hier einfach die Verantwortung sehr bei Unternehmen. Also wir können letztlich wirklich in Unternehmen sehr viel verändern in unseren Bewerbungsprozessen. Ich habe die Erfahrung selbst gemacht. Was passiert, wenn ich einen Bewerbungsprozess inklusiv gestalte und wie viel Wertschätzung da wirklich ankommt von Bewerbenden, wie hoch die Bindung ist an ein Unternehmen, dem sie dann gar nicht beigetreten sind, alleine weil sie im Bewerbungsprozess Transparenz erlebt haben und wertschätzende Kommunikation. Deswegen, wir können wirklich so, so, so viel noch machen als Unternehmen. Und ich weiß, es ist eh schon viel zu tun. Ja, wir haben so viele Dinge, die wir irgendwie auf dem Schirm haben müssen. Aber ich glaube wirklich, es ist eine Aufgabe, die wir gesellschaftlich auch zusammen angehen müssen, wo wir dann auch selbst sagen müssen, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft und Arbeitswelt, die wir leben und gestalten möchten? Wie soll das dann wirklich aussehen? Was glauben denn wir aus auch Innovationsforschung, Managementforschung, was glauben wir denn, wie eine Arbeitswelt gut aussehen kann? Wir sind doch die Menschen, die jeden Tag im Unternehmen sitzen und die Erfahrung machen. PolitikerInnen machen das nicht im gleichen Maß. Wir können uns da nicht auf Politik und Mindestvoraussetzungen verlassen, die über Gesetze gegeben werden, sondern das wäre traurig. Das ist so ein bisschen, wirklich, wollt ihr das Bare Minimum in der Beziehung? Ne? Wir wollen doch alle eigentlich das, was wir für richtig halten und die Welt so gestalten, wie wir sie für richtig halten. Und da, ja, glaube ich wirklich, dass wir gemeinsam hinkommen können, dass wir gemeinsam daran arbeiten können und uns auch alle gemeinsam gegenseitig immer wieder motivieren können und wertschätzen können, wenn was gut lief. Sowohl Unternehmen als auch BewerberInnen und Privatpersonen, Selbstständige, wie auch immer. In diesem Sinne, heute war es das von meiner Seite. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, ich würde mich total freuen über Einsendungen oder auch wenn ihr Rückmeldungen habt, freue ich mich auch total. Wenn es Themen gibt, über die ich gerne mal sprechen sollte, dann schickt mir die auch gerne über den Briefkasten, der ist immer verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach noch ein gutes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt auch Sonne. Ich habe hier voll Sonne, das freut mich total. Und dann sehen wir uns das nächste Mal zum Thema Erster Arbeitsmarkt. Bis dann, macht's gut.